Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen absolut herausragenden guten Tag euch allen. Hier ist Radio England, ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Selten ging ich so euphorisch in eine Podcast-Folge. Ihr müsst wissen, wir kommen gerade 10 Minuten aus dem Arsenal-Villa-Spiel. Und alle, die wissen, welche Trikots über meinem Bett hängen, die können sich meine Stimmung gerade vorstellen. Ich bin ein bisschen heiser und mein Knie schmerzt vom Torjubel. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem heute hier durchkommen. Davor gab es ja auch schon ein riesiges Spiel mit Liverpool gegen Crystal Palace und Oliver Glasner. Also wir schauen heute auf Liverpool, auf Arsenal und natürlich auch auf das Titelrennen insgesamt. Wir schauen aber natürlich auch auf einige andere Partien, machen aber erstmal so einen kleinen lockeren Start hier heute rein, weil diese Wochen gerade im Frühling, im Fußball, sind wirklich absolut unglaublich. Du hast Titelrennen überall plus Champions League. Du weißt gar nicht mehr, wo du eigentlich hingucken sollst, ne?
Ja, und irgendwie musst du heute an dem Sonntag in die Bundesliga gucken. Ich meine, liegt uns ja auch einfach sehr nahe und es ist einfach passiert. Bayern München ist nicht deutscher Meister, sondern Bayer Leverkusen ist geworden. Falls Leverkusen-Fans zuhören, alles Gute und Glückwunsch. Mir tut's noch ein bisschen weh im Herzen, als Gladbach-Fan Xhaka und Hofmann zu sehen, aber ja, völlig verdient, was Xabi Alonso mit Leverkusen gemacht hat, wie sie Fußball spielen. Herausragend gut und auch einfach verdient Meister und stand jetzt ungeschlagen. Also wer weiß, die Invincible-Saison ist noch möglich.
Ja, also es müsste schon irgendwie echt komisch zugehen, wenn die jetzt nicht Invincible bleiben sollten. Aber vielleicht kommt jetzt ja auch so eine kleine Formdelle nach diesem großen Euphorie-Hoch mit der Meisterschaft jetzt zwangsläufig. Ja, unglaublich. Und also auch der europäische Wettbewerb, ne? Dass Leverkusen ja auch nach wie vor vertreten, haben sie nach wie vor große Chancen, die Euroleague zu gewinnen, nach dem 2-0-Sieg gegen West Ham, aber auch Champions League, Real, Bayern, beide gegen englische Mannschaften. Was für zwei Champions League-Spiele unter der Woche.
Ja, ist unfassbar. Also im Moment Fußball gucken macht Riesenspaß, Wetter wird besser. Mir tut's einfach richtig gut. Also Stimmung ist wirklich stark und das nicht nur wegen dem Villa-Sieg bei uns.
Wir machen einfach einen Stimmungspodcast heute daraus und besprechen einfach mal so ein paar Gefühlswelten heute. Womit sollen wir starten? Wir haben heute, wie gesagt, einige Spiele zur Auswahl. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem chronologisch richtigen Ablauf und somit mit dem Liverpool-Spiel am heutigen Sonntag. Ja, Crystal Palace und Oliver Glasner waren zu Gast im Anfield Stadium. Und ich habe mir vorher schon so ein bisschen was gedacht. Also ich habe auch heute vorher gesagt, Klopp könnte auch heute gut verlieren, weil das ist irgendwie klar, wenn Crystal Palace anreist mit der Offensivtruppe, die sie jetzt wieder am Start haben, dann sind die immer für ein Tor gut. Und Liverpool eben auch extrem schlecht. Unter der Woche performt gegen Atalanta Bergamo, da ein 0-3 zu Hause bekommen. Das sind mittlerweile viele, viele Monate, seitdem die zuletzt mal zu Hause verloren haben. Also kam doch mit einer schlechten Form rein heute. Und ich würde mal so sagen, from bad to worse, wie die Briten sagen würden.
Ja, das Anfield wackelt. Also ich glaube, das konnten wir noch nie so richtig sagen in diesem Podcast. Aber diese Woche ist es wahr. Du hast angesprochen, unter der Woche zu Hause verloren, jetzt einen unangenehmen Gegner mit Palace gehabt. Und du kommst eben mit dieser riesen Streak, deswegen, ich hatte das Bauchgefühl nicht. Der Punkt geht auf jeden Fall dann im Nachhinein an dich. Lass uns trotzdem ganz kurz gucken, was Liverpool sich ausgedacht hat. Haben vorne angefangen mit Davi Nunes, Luis Diaz und Salah. In der Mitte McAllister und Jones auf den Achterpositionen, die offensiv für Schwung sorgen sollten. Und hinten eigentlich nur Trent Alexander-Arnold, der fehlt. Dafür wieder Bradley rechts hinten am Start. Und eigentlich ist immer die Sache mit eigentlich, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, beim Chancenfestival von Liverpool, müsste das reichen, weil auf der anderen Seite mit Crystal Palace jetzt auch keine absolute Formmannschaft am Start ist. Es sind jetzt 14. nach diesem Spieltag, vorne natürlich mit Olise, Isi und Mateta, viel Qualität, aber seit Glasner da ist, ist es jetzt auch nicht nur Traumfußball.
Ja, da hast du recht, aber eben dann vor allem dieses Duo vorne mit Eze und Olise, das ist eben dieses Duett, was ganz gefährlich sein kann, wenn die einen guten Tag haben. Und kurz gesagt, den hatten sie heute eigentlich schon, waren beide nicht absolut überragend, aber haben es trotzdem gut gemacht. Und ja, ich wäre echt gespannt, wie dann die Reds in das Spiel reingehen, weil dieses 0-3 gegen Bergamo, das kam halt schon so wie so ein Donnerschlag. Also es ist vollkommen klar, du musst da nicht gewinnen, weil Klopp hat ja auch einige geschont in der Euroleague am Donnerstag, aber du darfst es auf keinen Fall 0-3 verlieren. Wenn andere Mannschaften das irgendwie hätten, dann würdest du da auch draufhauen. Dementsprechend muss man einfach sagen, das war unter aller Kanone. Und trotzdem oder gerade deswegen habe ich heute eine Reaktion von ihnen erwartet. Und ich fand vor allem auch in den ersten 10, 15 Minuten, die Reaktion kam halt nicht.
Absolut. Palace kommt richtig gut in die Partie, geht dann auch nach 14 Minuten, verdient in Führung. Eze ist es, der am Ende von einem richtig schönen Spielzug einschiebt. Und sie machen einfach weiter. Also kurz danach eigentlich dann das zweite Mal, dass du eine Reaktion forderst, eigentlich ja von Anfang an und dann nach dem Gegentreffer. Aber 4 Minuten später ist es Mateta, der einen richtig guten Lupfer raushaut, kommt eigentlich an Allison vorbei, aber der Ball wird auf der Linie geklärt von Robertson. Also unfassbare Szene, innerhalb von 4 Minuten kratzt Palace am 2-0, es bleibt beim 1-0. Und das ist einfach der absolute Albtraum. Also du kommst aus unter der Woche in einem schwierigen Spiel. Wir haben jetzt Atalanta Bergamo vielleicht nicht mit dem Respekt hier instruiert, mit dem, dass es verdient hat. Das ist auch eine richtig, richtig gute Truppe. Macht taktisch ganz viele Sachen richtig. Spannender Trainer. Eigentlich eine Folge für sich, aber soll hier nicht Thema sein. Da darfst du trotzdem nicht zu Hause 3-0 verlieren. Und dann gehst du ins nächste Ligaspiel, liegst wieder hinten, liegst fast 2-0 hinten. Also es läuft wirklich überhaupt nicht für Klopp in dieser Phase.
Ja, mit Scamacca vorne, der in der Premier League auch gar nicht zurechtgekommen ist. Ja, also das 1-0 war ein wunderbarer Spielzug, fand ich. Geht er ja über 3-4 Stationen auf links und dann kommen sie gut mit dem tiefen Ball in den Strafraum hinein und dann kommt der Ball zu Tyrick Mitchell, der den Ball dann stark zurücklegt. Ich habe mir dann nachher noch Van Dijk angesehen in dieser Aktion, fand ich überhaupt nicht gut. Konaté, ihr könnt es euch auch nochmal reinziehen, Konaté hat eben den ersten Pfosten, das heißt, er kann nicht sehen, was in seinem Rücken passiert. Das ist dann immer die Aufgabe des zweiten Innenverteidigers, des ballfernen Innenverteidigers. Das war Van Dijk. Und mit seiner Erfahrung muss er dann einfach die Situation besser lesen und da auch zum ersten Pfosten hineilen. Und dann kann Eze da auch nicht so unbedrängt einschieben. Und das 2-0, da rutscht Van Dijk sehr Steven Gerrard-mäßig aus. Und ich habe schon echt gesehen, dass der Mann für sein Leben gezeichnet wird, weil wenn die das dann nachher verloren hätten und Mateta hätte den reingemacht, dann wäre es eben das Tor gewesen, was dann nachher vielleicht den Ausschlag gegeben hätte. Deswegen kann Van Dijk sich, glaube ich, sehr bei Robertson bedanken, dass der den Ball noch ganz stark von der Linie kratzt. Ich fand das Stadion auch ziemlich nervös, ziemlich leise. Also es war klar, dass die Fans auch eben diese Reaktion erwarten und die haben sie eben auch nicht bekommen. Trotzdem, die ganze Wahrheit ist auch, danach kamen die Reds irgendwann besser ins Spiel, haben so ein bisschen mehr an den Rhythmus gefunden und haben sich danach auch Chancen erarbeitet. Aber insgesamt war das noch weit weg und weit entfernt von einer Liverpooler Meistermannschaft.
Ja, aber du sagst es trotzdem, Liverpool danach mit ein bisschen mehr Kraft auf dem Gaspedal haben dann das 1-1 fast erzielt, als Endo den Querbalken trifft nach einem ziemlichen Durcheinander, nach einem Eckstoß. Dann gab es noch eine große Chance, nur 2 Minuten später, also auch da so ein schneller Doppelschlag, aber eben beide Male kein Tor, als Luis Diaz sehr artistisch an Henderson scheitert, der eine richtig gute Partie gemacht hat und damit dem Reflex noch den Ausgleich verhindert. Das war es dann aber erstmal auch. Also wir haben diese 2 großen Chancen auf Crystal Palace Seite in der ersten Halbzeit, 2 für Liverpool. Und so wie es bei Liverpool eben im Moment läuft, liegst du 1-0 hinten und musst dann wieder irgendwie die richtigen Worte finden aus Klopps Sicht in der Halbzeit. Und ich glaube, wir haben es jetzt das 27. Mal schon gesagt, eine Reaktion zeigen und irgendwie in diese zweite Hälfte gehen und das Spiel gewinnen.
Ja, eine Reaktion haben sie auch irgendwie gezeigt, auch wenn es spielerisch nach wie vor nicht das Gelbe vom Ei war. Aber sie waren besser und kamen dann eben auch zu diesen Großchancen und hatten für mich 3 in der zweiten Halbzeit. Nunez, Rota und Jones, die alle, ich würde sagen, unglücklich bis kläglich vergeben. Manche waren größer als die anderen. Ich glaube, die von Jones war riesig. Die von Nunez war eben sehr nah vor dem Tor, aber der Ball war eben auch nicht ganz einfach. Aber trotzdem, aus diesen 3 Riesenchancen musst du mindestens eine machen. Und dann hast du eben zumindest mal das Unentschieden auf der Anzeigetafel und kannst nochmal das Spiel drehen vielleicht. Aber sie machen eben keinen. Und wir haben es auch letzte Folge schon besprochen gehabt, was sie gerade eben im Stich lässt, das ist die Chancenverwertung. Das wird es am Ende dann gewesen sein, wenn es nicht reicht. Weil hier in diesem Spiel, wir können es jetzt schon verraten, hat es nicht gereicht. Oliver Glasner schockt Jürgen Klopp, schockt Liverpool, weil er mit 1-0 gewinnt. Und das nach dieser langen, langen Serie von ungeschlagenen Liga-Heimspielen.
Also wenn wir die Großchancen mal wieder addieren, sind es in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht zwei, wovon mindestens einer reingehen muss. Zweite Halbzeit waren diese drei Hochkaräter, die du ansprichst, auch nicht alles. Sie hatten auch noch drumherum so Halbchancen, wo der letzte Pass nicht richtig ankommt. Aber de facto ist das ein Spiel, wo du wieder 3-4 Tore machen musst, selbst wenn du nicht jede Chance nutzt. Und sie machen eben wieder kein einziges. Reicht einfach nicht auf dem Niveau. Ja. Haben dann zwischenzeitlich sogar noch Glück, weil Mateta eine ähnlich große Chance hatte wie Nunes. Spricht man nicht ganz so häufig drüber, weil der nicht ganz so viel Geld gekostet hat. Aber Fakt ist auch, dass der aus wenigen Metern Volley abzieht. Allison hält richtig gut. Wirklich fast 1:1 die Szene wie zwischen Nunes und Henderson.
Ja, also insgesamt muss ich sagen, es war gar nicht mal so unverdient. Weil natürlich hat Liverpool die besseren Chancen und die müssen sie alle machen. Aber insgesamt einfach eine sehr solide Defensivleistung von Oliver Glasner. Und ich finde, da merkt man auch auf der anderen Seite, das wirkt. Also der Mann kommt da anscheinend rein, hat einen klaren Plan und der muss im Training ankommen bei den Jungs. Weil defensiv habe ich Palace schon lange nicht mehr so resilient gesehen. War für mich meistens eine Mannschaft diese Saison, die so ein bisschen Larifari spielt, nicht so den großen Bock hat und alles reinwirft defensiv. Das machen sie hier. Und dann kannst du eben auch das erzwingen, dass du auswärts gegen Liverpool ein Clean Sheet behältst. Und am Ende sprechen wir hier über einen riesigen Upset. Oliver Glasner schockt die Reds und Jürgen Klopp ganz an vorderster Front.
Mit welchem Bauchgefühl gehst du jetzt aus der Woche raus? Also natürlich, offensichtlich ist es aus Liverpool ein ziemlich schlechtes. Aber du kriegst zu Hause wirklich auf den Sack von Atalanta Bergamo. Ja. Und verlierst dann im Meisterschaftsrennen gegen ein unterdurchschnittliches Premier League-Team, was sie einfach de facto im Moment noch sind mit Crystal Palace, so unangenehm die auch sein mögen. Ist das jetzt schon eine Woche, wo du dir die Sachen komplett verspielt hast? Also Euroleague müsstest du jetzt Rückspiel mindestens mal mit 3 Tonnen Unterschied gewinnen, um überhaupt drin zu bleiben Richtung Verlängerung. Und im Meisterschaftsrennen kein Geheimnis, dass Arsenal und City ähnlich gut sind, wenn nicht sogar besser qualitativ. Glaubst du, das war die Woche, wo du dir die beiden möglichen Titel verspielt hast?
Ich bin ehrlich, von mir gibt es ein Ja. Da gibt es einfach ein Ja. Zwei Heimspiele, du schießt kein eigenes Tor, kassierst 4. Und kurz zur Einordnung, ne? Crystal Palace, das war heute deren erster Premier League Auswärtssieg seit letztem November, als sie Burnley auswärts geschlagen haben. Über so eine Mannschaft sprechen wir. Das ist bei weitem kein Auswärtsbiest, was da defensiv immer die Nullnummern holt und offensiv dann ein paar schießt. Das war heute wirklich ein Palace, was auswärts gar nicht auf die Spur kommt eigentlich. Und eine Horrorwoche für Liverpool, eine absolute Horrorwoche. Und ich habe gerade auch das Gefühl, dass die Stimmung wirklich sich ganz umschwenkt. Wir hatten schon mal dieses Stimmungshoch, was vielleicht auch ein bisschen zu früh kam aus ihrer Sicht, nach diesem League-Cup-Sieg aus meiner Sicht. Also da hatten sie wirklich die beste Stimmung des Jahrzehnts gefühlt. Die ganzen Kids haben mitgespielt oben. Und alle haben gesagt, jetzt machen wir irgendwie noch ein Quadrupel hier in Klopps letzter Saison. Mittlerweile sind sie aus dem Pokal raus. Jetzt in der Euroleague haben sie ganz schlechte Karten. Da braucht es ein Wunder und nicht weniger in Bergamo. Und in der Premier League braucht es für mich zumindest eine sehr große Überraschung und einen richtigen Kraftakt. Ich sehe sie dazu aber auch spielerisch gerade einfach nicht in der Lage. Für mich ist Liverpools Saison, sorry liebe Reds-Fans, fast schon vorbei mit dem heutigen Tag.
Ich würde gern widersprechen, um hier ein bisschen die Balance herzustellen, aber es fällt mir schwierig, weil gerade in der Liga hast du mit Arsenal und City Teams, die echt nicht aussehen, als würden die noch richtig federn lassen. Und Liverpool ist einfach im Moment nicht in der Form, wo sie sein müssten. Du hast gesagt, irgendwie gefühlt ist deren Phase schon gepiekt vor dem Saisonendspurt und das darf dir einfach nicht passieren. Im Moment sind sie in einem kleinen Loch drin und deswegen fällt es mir schwer, auf Liverpool zu setzen. Ich schließe mich deswegen an und sage, das war eine Woche, die es wird richtig folgenschwer für Klopp und die Reds. Nichtsdestotrotz nochmal, wenigstens aus meiner Sicht, eine Einordnung. Das war von Anfang an kein Kader und keine Mission für Klopp in diesem Jahr, Meister zu werden. Für mich sensationell gut. Ich sehe es anders, weil sie sich so viel umgestellt haben, Verletzungen hatten. Das ist kein Team, mit dem du so in der Zusammenstellung im ersten Jahr Meister werden kannst oder sollst. Und dass sie so nah dran sind weiterhin, ist für mich ein Riesen-Achievement. Also ich würde es eher in die Richtung einordnen.
klar, aber ich glaube, Jürgen Klopp wusste eben schon lange, dass es sein letztes Premier League-Jahr mit den Reds wird. Und wir alle kennen Jürgen Klopp, der will nichts anderes außer diese Meisterschaft holen.
Ja.
Und dementsprechend hat er es vielleicht nicht öffentlich artikuliert, aber im Inneren wird er es sicherlich so gefühlt haben. Aber sei es drum, heute verlieren sie eben gegen Crystal Palace zu Hause mit 0-1 und nach dem Atalanta-Bergamo-Desaster die nächste Heimpleite. Und damit gehen wir direkt zum nächsten Knallerspiel an diesem wirklich super Sunday heute. Und zwar ist es das Spiel 1 gegen 4. Aston Villa auswärts gegen den FC Arsenal. Villa hatte Arsenal im Hinspiel zu Hause schon mit 1-0 geschlagen. Das war diese legendäre Woche aus Aston Villa-Sicht, wo sie City und Arsenal jeweils geschlagen haben. Jetzt sind sie aber in einer ganz anderen Phase, haben nach wie vor auch die Doppelbelastung, haben ja noch in der Conference League am Donnerstag gespielt gegen Lille, gewonnen mit 2-1. Arsenal ja am Dienstag in der Champions League, also hatte Arsenal nach dem Bayern-Spiel 2 Erholungstage mehr. So viel kann ich schon mal voraussagen, diese 2 Tage mehr hat man heute nicht gesehen, aber wir starten vielleicht ganz kurz beim Personal. Ist ja auch jetzt immer wieder die Frage, wie machen das die Trainer mit der Doppelbelastung, schonen sie ihre wichtigen Akteure?
Bei Arsenal können wir ziemlich klar sagen, nein, das ist nah dran an der besten Elf. Einzige Sache, die mich überrascht hat, ist, dass Declan Rice wieder die klare 6 spielt. Dafür auf den 8er-Positionen Havertz und Ødegaard. Wahrscheinlich einen Tack offensiver, als wenn sie Jorginho mit reinnehmen und dann eben Rice auf diese halblinke 8er-Position stecken. Das ist so für mich die größte Überraschung. Vorne mit Trossard, einen in Anführungsstrichen Rotationsspieler, aber wahrscheinlich eher Mann 13, 14, 15 in diesem Kader. Also nah genug dran, um ihn wahrscheinlich als Stammspieler oder erweiterter Stammspieler zu nennen. Ressus und Saka komplettieren das vorne. Hinten kaum Änderungen, nur Zinchenko darf links hinten mal wieder starten. Bei Villa ist es schon ein bisschen mehr Änderungen. Die Personaldecke wird etwas besser. Hinten jetzt Digne, Pau Torres, Diego Carlos und Konsa. Thielemans und McGinn bilden die Doppel-6. Rodgers darf mal wieder starten. Zaniolo und Diaby ebenfalls. Und ganz vorne, vielleicht die wichtigste Nachricht, Watkins ist wieder bei 100% und startet für die Villains.
Ja, also jetzt, ich muss vielleicht schon mal so einen kleinen Disclaimer hier vorausschieben. Das kennt man ja aus anderen Formaten auch. Wenn ich jetzt ein paar Sachen verzerrt darstellen sollte, dann nehmt es mir wirklich nicht übel. Aber von der Euphorie-Skala bin ich einfach jetzt nach wie vor auf 180. Und das wirkt sich vielleicht auch auf meine Objektivität ein bisschen aus. Ich werde versuchen, das im Rahmen zu halten. Ich habe heute ehrlicherweise nicht allzu viel erwartet, weil eben Villa erst am Donnerstag noch diese harte Partie hatte gegen Lille, die auch wirklich schwierig war und natürlich auch Villas Form aktuell nicht die beste ist, haben wir dann auch letztens deutlich gegen die Spurs verloren. Deswegen muss ich sagen, habe ich heute fast schon mit einer Pleite gerechnet und dachte mir, ein Unentschieden wäre wirklich das höchste der Gefühle. Villa ist ja vor dem Spiel heute trotzdem ohne ihr eigenes Zutun auf Platz 4 gesprungen, weil die Spurs ja in Newcastle abgelost haben und ihre Tordifferenz zerstört haben. Ich war jetzt nicht so optimistisch, aber ich habe mir gedacht, okay, gehen wir mal rein. Und dann fand ich irgendwie Arsenal sehr passiv. Also sie kamen auch einfach, was Villas defensiver Leistung geschuldet war, nicht in die letzte Reihe, kamen nicht in die Tiefe, wenig klare Torchancen. Und ich habe so einen kleinen Blues noch gespürt vom Bayern-Spiel. Diese Müdigkeit, hast du die auch so ein bisschen ihnen angesehen?
Ja, schon. Also ich habe es anders erwartet, weil Arsenal in diesem Jahr einfach unzerstörbar wirkt. Also die hatten ja so einen unfassbaren Lauf, überhaupt keine Federn gelassen, in der Liga, glaube ich, nicht mal hinten gelegen in diesem Jahr. Also hat einfach alles funktioniert und dann gehst du in ein Spiel, wo du klarer Favorit bist. Ich habe es mir anders vorgestellt und gehe mit, das war irgendwie nicht das Arsenal von diesem Jahr, sondern es war so ein bisschen Schlendrian drin, war nicht richtig aktiv, trotz Bestbesetzung. Also Kompliment dann wahrscheinlich auch an Villa, die es irgendwie schwer gemacht haben, aber Arsenal entfernt von den 100%, die es an so einem Tag meistens braucht.
Ja, und natürlich auch klar, Arteta will verhindern, dass Emery das zweite Mal in einer Saison gegen ihn gewinnt. Das ist immerhin einer seiner Vorgänger gewesen. Und ja, es gab jetzt, wie gesagt, nicht so riesige Chancen. Ich müsste jetzt überlegen, aus der ersten Halbzeit, da gab es dann diesen krassen Pfostenschuss von Ollie Watkins, der an den Innenpfosten geht und dann auf der anderen Seite ins Aus. Also viel näher an Treffer kannst du ja fast schon nicht kommen. Arsenal schon ein bisschen überlegen in der ersten Halbzeit, mehr Spielanteile, aber haben sich dann trotzdem auch schwer getan mit den Chancen. Martinez hat einmal sehr gut gehalten, aber ansonsten war das Remis zur Pause für mich vollkommen in Ordnung und alles war offen. Und es war natürlich auch so ein bisschen klar, irgendwann wird ein Trainer reagieren, weil er vielleicht noch ein Auge wirft auf den europäischen Wettbewerb, wo natürlich das Spiel von Arsenal härter ist und auch früher kommt gegen die Bayern. Und dann war es Arteta, der relativ früh reagiert hat und dann irgendwann auch wichtige Akteure ausgewechselt hat, hat Ben White runtergenommen, Trossard und Ødegaard, das alles noch vor der Schlussviertelstunde, ungefähr so alles vor der 80. Und das war so ein bisschen der Gamechanger, fand ich, weil danach wirkte es noch so ein bisschen zerstückelter bei Arsenal, noch weniger Struktur drin. Und für mich einfach der wichtigste Akteur, Martin Ødegaard, bei ihnen geht vom Feld. Aus Fansicht, aus Villa-Sicht war das überragend, weil Ødegaard ist für mich der beste Spieler bei Arsenal und der Quarterback quasi im Angriff, der macht alles und dementsprechend war ich da gar nicht mal so unglücklich mit seiner Auswechslung.
Ja, und das in der Schlussphase, wenn es 0-0 steht, kann ich nicht nachvollziehen, ist ja bei Arsenal eigentlich auch Kernkompetenz, späte Tore, spät die Spiele irgendwie noch auf ihre Seite ziehen. Das, was Leverkusen im Moment in noch größerer Perfektion macht, ist eigentlich auch Arsenal-Style. Und da eben dein Kapitän, deinen besten Spieler runterzunehmen in der 79. Minute, konnte ich auch nicht richtig nachvollziehen. Trotzdem gab es ja schon vorher noch ein paar Änderungen, auch bei Villa. Bailey kam rein für Diaby. War eben ein bisschen überraschend, dass Bailey nicht gestartet hat, aber hat dann eben noch die 30, 40 Minuten bekommen. Und kurz nach Einwechslung gab es dann ja auch diese Doppel-Alu-Szene. Kannst uns gerne mal durchquatschen, wie es so in dir aussah, als Thielemans erst Latte und dann Pfosten trifft in einer Aktion.
Ich konnte es nicht fassen. Also ich habe gerade schon gesagt, man kann nicht viel näher kommen zu treffen als dieser Watkins-Schuss. Thielemans hat mich eines Besseren belehrt und du kannst noch enger dran kommen zu treffen, aber dann am Ende ohne Torerfolg ausgehen. Er trifft in einem Versuch die Latte und den Pfosten. Erkläre mir als alter Physiker, wie ist das möglich?
Ich habe keine Ahnung. Absolut kuriose Szene und Riesendusel. Dann das zweite Mal für Arsenal, dass sie nicht hinten liegen. Und dann noch ganz spannend, kurz vor der Auswechslung von Ødegaard, wenn ich hier den Live-Ticker noch mal überfliege, steht schon, dass die Villains griffiger sind und näher am 1-0 sind. Und in diese Phase rein, wo Villa besser ist, die Chancen hatte, wechselt Arteta dann eben doppelt, bringt Jorginho für Jesus und Smith-Rowe für Ødegaard. Und bei allem Respekt für die Jungs, die reinkommen, ist das einfach dann nicht mehr die erste Garde und nicht volles Risiko, eher im Gegenteil. Und kurz danach ist es dann soweit, Leon Bailey ist wahrscheinlich der Auslöser für deine Knierutschaktion mit den Schmerzen, der bei einer Flanke, die irgendwie durchrutscht, eine ziemlich kuriose Szene eigentlich, an den Ball kommt, schwacher Fuß, relativ spitzer Winkel, Raya fliegt noch wieder ins Tor zurück, aber kann den Treffer nicht mehr verhindern und dann steht es 1-0 durch Leon Bailey.
Der jetzt auch deutscher Meister geworden wäre, wenn er eben bei Leverkusen damals geblieben wäre. Aber jetzt hat er eben was viel Größeres verbracht heute und Arsenal geschlagen mit Aston Villa. Ja, Wahnsinn. Also, dass der noch hinten durchkommt, hätte ich nicht gedacht. Und dass Bailey den dann aus dem spitzen Winkel mit rechts so locker reinschiebt, umso schöner. Aber ich muss sagen, Villa in der Phase generell unfassbar stark. Also so um die 65., 70. schon rum. Da haben sie Arsenal phasenweise an die Wand gespielt, hatten zwei Drittel und mehr Ballbesitz, hatten offensiv einiges zu bieten. Und da war Arsenal, wie gesagt, schon ein bisschen glücklich, nicht früher hinten zu liegen. Aber Villa, wiedermals eine unfassbare Leistung. Emery, was der im Coaching anscheinend leistet da. Ich wundere mich, dass Emery noch nicht gehandelt wird bei diesen ganzen großen Top-Clubs, wenn es um die Nachfolge geht. Weil das muss für jeden offensichtlich sein, was der Mann mit dieser Truppe anstellt, ist unfassbar. Und es wurde noch besser, weil Ollie Watkins von Juri Thielemans 3 Minuten später aus der eigenen Hälfte geschickt wird. Emil Smith-Rowe eingewechselt, ist ein einziger verbliebener Gegenspieler. Und dann macht es Watkins as cool as you like zu seinem 19. Saisontor mit dem Lupfer über David Raya hinweg. Geht's besser im Abschluss? Für mich nicht.
Ich wusste aber auch, dass er ihn macht. Also ich habe dann die Szene live verfolgt und sehe eben, dass der letzte Verteidiger Smith-Rowe ist. Watkins mit Tempo auf ihn zuläuft und dann ist das Ding vorbei. Also in der Form im Moment, das macht er einfach. Geht dann auch sehr, sehr leicht vorbei, indem er das Tempo ein bisschen forciert. Aber genau in dem Rhythmus, dass er eben den Ball trifft, kurz bevor Raya auch rauskommt und setzt dann den Lupfer so unfassbar exzellent gut hinten rein, ja, ohne jede Chance. Und in dieser Form, Ollie Watkins, Top-Stürmer, nicht nur in der Premier League, eigentlich weltweit, wenn du so einen Lauf hast und so performst, so Abschlüsse auch auswählst. Also er hatte viel Zeit zu überlegen und dann die richtige Entscheidung zu treffen, das so technisch umzusetzen, da den Deckel drauf zu machen, ganz, ganz großes Kino. Also auch nach der Verletzung jetzt macht er einfach weiter wie vorher.
Ollie Watkins ist für mich der beste Stürmer der Premier League in dieser Saison. Zahlengefällig 19 Tore, 10 Vorlagen. Das macht 29, also fast 30 Scorer. Die macht er sicherlich noch voll. In nur 32 Partien. Unfassbare Zahlen. Das ist ein Scorer fast in jeder Partie. Und auch, was er mit dem Spielgerät das ganze Feld über eigentlich anstellt. Also er ist so wichtig im Aufbau. Er macht die Bälle fest. Er bringt andere ins Spiel. Er ist intelligent. Er läuft gut an. Er macht alles. Für mich ist Ollie Watkins der beste Stürmer der Premier League.
Ich würde fast ein bisschen den Kane-Vergleich ziehen. Nicht nur, weil es Kane-Werte sind, sondern wie du sagst, dass er in so vielen Phasen des Spiels einfach auch beteiligt ist. Eben kein Haaland, der mit den Zahlen wahrscheinlich wieder drüber liegen wird. Aber wie er spielt, wie er sich einbindet, ist schon wirklich stark. Und ich bin echt gespannt Richtung EM. Wir haben es immer mal wieder angerissen. Also Kane wird jetzt auch dieses Jahr nicht Meister. Das schon mal vorne weggeschoben. Trotzdem natürlich macht er auch einen riesen Job. Und ich bin weiter Fan von dieser Doppelspitze. Also ich kann mir kaum was Gefährliches vorstellen, als wenn die beiden in einem 16er auftauchen. Weil egal, wo der Ball runterfällt, wenn einer von beiden schießen kann, ist das eben zu 70-80% einfach ein Tor.
Ja, die große Frage ist, was macht Southgate? Hat halt wirklich ein paar gute englische Mittelstürmer. Aber für mich musst du Watkins mindestens mitnehmen, wenn nicht sogar ihm dann auch größere Spielanteile geben. Weil der Mann ist in der Form seines Lebens. Und ich weiß nicht, wie viele Elfmeter-Tore von Haaland auch unter seinen, mittlerweile sind da irgendwie 20 Saisontoren sind. Watkins schießt keine Elfmeter. Haaland jetzt wieder nur per Elfer erfolgreich gegen Luton. Watkins schießt die nicht, hat also 19 richtige Tore. Und die sind auch, finde ich, ungleich schwerer meistens als Haalands Tore. Zum Beispiel der Lupfer heute, ein wahnsinnig schweres Tor. Haaland macht dann ja meistens irgendwie dann einfach den Abstauber rein vor dem Torwart oder den Tap-In. Deswegen für mich Watkins einfach, der wird auf jeden Fall noch nicht genug besprochen in der Öffentlichkeit, aber heute ja vielleicht schon. Und am Ende bleibt es dann eben genau so, 2-0. Und nach Liverpool verliert auch der FC Arsenal dank einer unfassbar starken Leistung von Aston Villa, vor allem im zweiten Durchgang.
So ist es, auch wenn es am Ende 18-11 Schüsse sind für Arsenal, geht der Sieg in Ordnung. Wir haben euch durchgeführt durch die Partie, die Alu-Treffer, die Tore. Am Ende Arsenal einfach nicht zwingend genug und Villa gerade zweite Halbzeit mit Emery-Fußball und dem Sieg. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, Arsenal oder Liverpool, was glaubst du, wer hatte den beschisseren Spieltag? Weil beide jetzt natürlich verlieren, aber ich glaube, gegen Villa kannst du es noch eher verkraften, oder?
Ja, ich würde einfach sagen, weil sich Liverpools Woche gerade einfach so furchtbar anfühlt. Deswegen würde ich einfach mal sie da nach ganz vorne stellen. Aber Arsenal hat auch, finde ich, große Ambitionen auf diesen Preis, weil es einfach ja nicht gut war heute von ihnen, genauso wie es eben von den Reds nicht gut genug war. Aber wir kommen dann zum lachenden Dritten, weil eine Mannschaft hat eben nicht verloren und konnte sogar ganz locker gewinnen. Und das ist eben wieder Man City. Die hatten das Heimspiel gegen Luton. Vielleicht auch gerade kein angemessener Gegner für die Form, in die sie sich gerade wieder spielen. Aber die wurden einfach mal 5-1 vernichtet. 5 verschiedene Torschützen, darunter auch ein Eigentor. Im Guardiol wieder mal mit einem Weitschuss, ist ja mittlerweile fast an der Tagesordnung bei ihm. Barclay macht den Schönheitstreffer für Luton, aber insgesamt eine Demonstration. Und für mich, ich sag's jetzt hiermit, ich habe es letzte Woche erst so ein bisschen verheimlicht, für mich ist es mit dem heutigen Spieltag durch. Für mich ist Man City heute zum Meister gekrönt worden, weil sie sind 2 Punkte vor Arsenal und Liverpool. Das heißt, sie müssten irgendwo Punkte liegen lassen. Und beim Blick auf ihren Spielkalender sehe ich einfach gerade keine Mannschaft, die City wirklich gefährlich werden kann und ihnen Punkte abnimmt. Und deswegen, wenn City es so kurz vor Ende in der eigenen Hand hat, werde ich niemals gegen sie wetten. Und für mich ist es mit dem heutigen Spieltag durch. Die anderen beiden Mannschaften hatten natürlich die Chance, haben sie nicht genutzt, haben Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren dürfen. Und somit ist dann City am Ende einfach wieder die ganz erfahrene und ruhige Kraft.
Fair, kann man auf jeden Fall so beurteilen. Ich würde jetzt noch nicht den Deckel drauf machen. Es sind noch 6 Spiele zu gehen. Sie sind 2 Punkte vor. Das heißt, eine Niederlage würde theoretisch reichen, wenn Arsenal oder Liverpool. Ja, und da, das wäre so ein bisschen die Frage. Also, ich spiele noch gegen die Wolves, gegen Tottenham. Und ich glaube, das sind Spiele, natürlich ist City Favorit, keine Frage. Und wenn sie die Form halten, gewinnen sie die Spiele auch. Aber du kannst eben Punkte lassen. Also auch West Ham und Brighton sind noch im Schlussprogramm. Und wenn du einfach gegen Gegner spielst, der dann mal über sich hinauswächst, wir haben es bei Liverpool gesehen, wenn die Dinger vorne einfach mal nicht reinfallen, wenn du den Pfosten triffst, wenn du knapp daneben schießt. Ich finde es einfach schwierig, jetzt den Sack wirklich zuzumachen. Es bleibt einfach unfassbar eng. Also ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber natürlich bleibt meine Aussage von letzter Woche aktuell, wenn man Geld setzen muss, setzt du einfach nicht gegen City, nicht in dieser Form.
Aber das hat ja auch so ein bisschen den Beigeschmack, dass du quasi ausgehen müsstest, dass Liverpool zum Beispiel alle restlichen Spiele gewinnt. Und in der Form, in der sie gerade sind, das sehe ich einfach bei weitem nicht. Die müssten jedes restliche Spiel gewinnen, um City noch irgendwie einzuholen und darauf hoffen, dass City irgendwo noch mal vielleicht nun unentschieden spielt oder vielleicht wirklich mal eins verliert. Wie gesagt, das glaube ich aktuell nicht. Ich glaube, dass City alle restlichen Spiele gewinnt, weil sie einfach gerade wieder in diese unfassbare Endform kommen, die sie jedes Jahr aufs Neue auspacken. Ich weiß nicht, woher die das nehmen. Aber für mich ist es einfach durch, weil die anderen beiden Mannschaften sind nicht perfekt, haben wir heute gesehen. City ist es, plus sie haben Vorsprung.
Um das vielleicht zu unterstreichen, lass uns noch mal ganz kurz das Champions-League-Spiel unter der Woche mit reinnehmen, als City gegen Real gespielt hat. Also ich glaube, es war eins der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren live gesehen habe. Ich habe auf zwei Endgeräten geschaut, weil danke an Sky und Co. geht das ja nicht mehr in Deutschland, dass man die Konferenz guckt bei solchen Champions-League-Abenden. Sondern ich habe quasi auf dem iPad das eine, auf dem Fernseher das andere Spiel geguckt. Einmal Bayern, einmal Real. Und dieses City-Real-Spiel mit den Toren, mit dem Traumtor von Foden, von Valverde, von Guardiol, das war auf einem Level, das war unfassbar. Ich glaube, dass Real und City beide unter den 2, 3, 4 besten Clubs der Welt sind, ist kein Geheimnis. Aber was sie in einem Hinspiel, K.O.-Phase, Champions League, auf den Platz gebracht haben, war unfassbar beeindruckend, mit riesen Spaß gemacht. Und du sagst, wenn sie nur annähernd, nur ansatzweise diese Performance in die Liga übertragen, in den restlichen 6 Spielen, schlägst du die einfach nicht. Weil sie können durchwechseln, wie sie wollen. Diesmal war Foden wieder draußen. Es ist einfach egal, wer spielt. Die sind einfach im Moment alle on point da und können eben selbst gegen Real Madrid, die du echt nicht haben willst in der Champions League, mithalten. Und das ist einfach der Königsstatus.
Ich habe nur das Arsenal-Spiel verfolgt und nicht auf zwei Endgeräten das Ganze verfolgt wie du. Aber trotzdem natürlich nachher die ausführlichen Highlights auch mir angesehen. Und ich dachte mir irgendwie bei den Highlights, am Ende musste Real ja fast glücklich sein, noch irgendwie da mit einem Unentschieden rauszugehen. Und das zu schaffen als City nach Rückstand ist unglaublich. Und das könnte, glaube ich, wirklich keine andere Mannschaft auf dem Planeten gerade außer ihnen. Das sind die beiden besten Mannschaften. Das ist für mich ein vorgezogenes Finale. Und dementsprechend muss man einfach nochmal gerade auch ihre Konstanz in der Liga auch unterstreichen, weil sie schaffen eben diese Doppelbelastung. Natürlich haben die auch einen anderen Kader und der hat auch ungleich mehr gekostet nochmal. Deswegen ist Pep natürlich auch einfach wahnsinnig glücklich in seiner Position, weil er hat ja echt auf der Bank Startspieler für die meisten Mannschaften. Also die meisten Spieler auf Peps Bank würden ja in Klopps erster Elf stehen vermutlich. Und deswegen ist es fast ein bisschen unfair, das jetzt so gegeneinander zu vergleichen. Aber trotzdem, sie haben einfach in beiden Wettbewerben diese Konstanz. Und das macht sie für mich auch fast unschlagbar in der jetzigen Verfassung.
Ja, zu weit gehört auch, dass sie jetzt natürlich in dieser Woche nur gegen Luton gespielt haben. Nur in Anführungsstrichen, aber einfach nicht so gefordert wurden, wie es zum Beispiel Arsenal eben bei Villa wurde. Tatsache ist aber, City unserer Meinung nach im Moment das Team der Stunde. Nicht nur tabellenmäßig, weil sie sich jetzt eben mit 3 Punkten von beiden absetzen können, sondern auch von der Form her, Kaderbreite. Es stimmt einfach, es läuft viel zusammen bei Pep und City.
Das 2 Punkte, ne? Ja.
Ja, aber 3 im Verhältnis zu vorher, ne? Weil sie 3 Punkte holen und die anderen beiden eben gar nicht. Sind jetzt 2 vor, genau, hast du recht. Und ein Spiel haben wir aber noch für euch im Angebot. Nach dem Titelrennen, was natürlich Priorität hatte, wollen wir auch über die Champions League und Euroleague-Plätze sprechen, weil es war das erste Spiel des Spieltags am Samstagmittag, Newcastle gegen Tottenham. Und das war ein Spiel, ich habe die Ansetzung gesehen und ich hatte einfach Bock drauf, weil Newcastle kommt langsam in Form, Tottenham kann immer richtig gute Phasen haben. Madison, Son, Werner, Johnson in der Startelf, Bissouma zurück auf der 6. Eigentlich verspricht das richtig viel. Und auch auf der anderen Seite Barnes, Isak und Gordon vorne die Dreierreihen. Zu Hause bei Newcastle immer Stimmung drin, immer hitzige Spiele. Ich hatte Bock und wir wurden, glaube ich, nicht enttäuscht. Es war auf jeden Fall ein bemerkenswertes Spiel.
Wir haben es ja auch beide gesehen, weil wir uns, glaube ich, beide gleichermaßen darauf gefreut haben. Das sind einfach zwei Mannschaften, die Hochgeschwindigkeitsfußball spielen. Das liegt einfach gerade in deren DNA und das haben sie auch hier gezeigt, wenn auch mit einem glücklichen Ausgang für nur eine Mannschaft. Und am Ende wurde es eine unfassbar deutliche Angelegenheit und das auch verdient. Ich würde sagen, das Personal sparen wir uns jetzt mal. Wir schauen vor allem auf einen Mann, auf einen Schweden und auf drei Spielminuten. Der Mann heißt Alexander Isak und ist gerade in einer unfassbaren Form. Hier mit einem Doppelpack erfolgreich und die Tore sind ja auch keine so einfachen, ne?
Nee, ich glaube, wird wenig drüber gesprochen werden im Nachlauf dieses Spieltags, weil einfach viele andere große Spiele waren. Wir haben es angesprochen, die Niederlagen. Aber technisch, dieser Treffer, wo Isak in vollem Lauf drei Kontakte hat mit dem Oberschenkel, sich den dann noch kurz vorlegt mit dem rechten, um dann in die lange Ecke zu schieben, im Vollsprint, das ist unfassbar. Das macht sonst wirklich kaum einer. Das ist Messi gegen Algerien war es, glaube ich, wo er die Kontakte mit dem Oberschenkel hatte. Das war mal so ein Ausschnitt, so ein Moment, wo über so Bewegungsabläufe gesprochen wurde, in großem Maße, weil es eben Messi war. Aber wenn wir das übertragen, ist es vielleicht noch eine Stufe drunter, kein Größenwahn. Aber wie er das macht, wie er die Entscheidung trifft, also was Isak an natürlichem Talent hat, gerade in hohem Tempo vorm Tor, ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus, für mich in diesen Spielsituationen einer der Besten der Welt.
In den letzten 6 Spielen 7 Tore und eine Vorlage. In den letzten 12 Heimspielen 12 Tore, 21 Tore in allen Wettbewerben. Das sind bestechende Zahlen. Und ich muss trotzdem sagen, ich will jetzt nicht wie ein Schlaumeier rüberkommen, aber es ist ja auch fast vorhersehbar, wenn du mit dieser hohen Linie von Postecoglou gegen diese wahnsinnig schnelle Newcastle-Offensive spielst. Also vor allem gegen Isak, das ist ja wirklich der perfekte Stürmer für diese hohe Linie. Der kann sprinten, der ist schnell und hat eben einen super Abschluss. Und das konnte ja hier alles zeigen. Und deswegen, klar, Postecoglou hält an der Idee von der hohen Linie fest, aber hier muss es eigentlich fast schief gehen.
Ja, ich denke, die Idee war, dass mit Van de Ven theoretisch genug Geschwindigkeit da ist, aber der sah wirklich, wirklich schlecht aus bei den ersten 2 Gegentoren, sowohl gegen Isak.
Lag immer auf dem Rücken, oder?
Also, ja, eben.
Dass er einmal gestanden hat, habe ich nicht mehr gewusst, ey.
Der Käfer-Move. Ich weiß auch nicht, was der Plan war, aber er lag wirklich immer auf dem Rücken, als der Ball im Tor ist. Einmal gegen Gordon, einmal gegen Isak. Schnelle Haken machen sie natürlich gut, aber ja, Van de Ven können wir nicht ganz rausnehmen.
Das darf ja auch nicht passieren.
Nein, nein. Und gerade, weil er für diese Situation ja eingekauft wurde. Also kontern, absichern, macht er einfach mit seinem Tempo. Das ist nicht Romeros Job, sondern das ist Van de Veens Aufgabe. Und tempomäßig war er zwar da, aber einfach dann im Zweikampf nicht auf der Höhe mit 2 kleineren Aussetzern und dann steht es 2-0. Und wenn man ehrlich ist, dann war das Ding gegessen. Die Stimmung kochte im Stadion. Newcastle hat sich in Rausch gespielt, immer wieder die Konter gesetzt. Das war dann einfach auch ein Selbstläufer hinten raus.
Da gab es dann wieder unfassbar gute Memes, ey. Also nach Van de Ven's Rutschaktionen, da gab es wirklich Holla die Waldfee. Das Internet ist wirklich explodiert und die ganzen Kreativköpfe kamen aus ihren Löchern heraus. Aber schon eigentlich eine geile Besetzung, das stimmt. Van de Ven für diese Konterabsicherung hier ist es eben komplett nach hinten losgegangen. Aber sie haben dann eben auch, um es mal anders alles ein bisschen zu drehen, die unfassbare Qualität nach wie vor im Abschluss. Und also Newcastles Verletztenliste, die ist wirklich sensationell. Alle haben immer Ewigkeiten über Spurs Verletztencamp gesprochen. Aber hier in diesem Spiel haben Eddie Howe gefehlt. Ich fange mal einfach an. Unterbrich mich, wenn du irgendwie Langeweile bekommst. Nick Pope, Kieran Trippier, Jamal Lascelles, Sven Botman, Matt Target, Sandro Tonali, Lewis Miley, Joe Linton, Joe Willock, Miguel Almiron und Callum Wilson. Das sind fast alles Startspieler. Fast eine ganze Elf fehlt denen hier.
Ja, und unterstreicht einfach, was dann doch am Ende für ein guter Job gemacht wird im Verein und auch von Eddie Howe. Es war zwischendurch in der Saison auch mal anders. Da wurde Eddie Howe auch öffentlich angezählt und dieses ganze Projekt so ein bisschen in Frage gestellt, ob er der Richtige ist, das jetzt noch das ein oder andere Level hochzuheben. Aber ich glaube, gerade mit so Spielen untermauert er seinen Anspruch, das auch weiterführen zu dürfen, für mich völlig zu Recht. Das ist taktisch einfach nur sinnvoll. Mit Bruno Guimarães hast du einen genialen Spieler im Mittelfeld und dann spielst du einfach deine Konter aus über Gordon und Isak und wenn die anderen fit werden, dann kommt auch wieder Almiron und Co. dazu. Für mich doch ein Ausrufezeichen in einer durchwachsenen Saison. Newcastle ist da und ist auch, glaube ich, in den nächsten Jahren ein Team, auf das wir schauen müssen.
Ja, vor allem nächste Saison. Also wenn diese ganzen Verletzten mal wieder zurückkommen sollten, ist Newcastle auf jeden Fall wieder eine große Bedrohung für diese Champions-League-Plätze. Vor allem, was die mit dieser Wucht zu Hause erreichen können, haben wir hier auch wieder gesehen. Du hast es gesagt, die spielen sich wirklich in einen Rausch. Die haben für mich eins der besten Fanlager der ganzen Insel. Und dementsprechend sind sie für mich auf jeden Fall wieder eine riesige Bedrohung nächste Saison. Ganz kurzes Wort noch auch zu Eddie Howe. Ich finde, viel konzentriert sich immer auf Pep, auf Klopp, auf Arteta. Aber was Emery und Howe nach wie vor für einen Job machen, das kannst du fast gar nicht genug loben. Beide in einer anderen Situation, weil Eddie Howe für sich ja auch die riesige neue Erfahrung hatte, zum ersten Mal Champions League zu trainieren, zu coachen und dann eben diese unfassbare Verletztenliste hat. Und trotzdem sind sie stabil in der Liga. Sie sind sehr gut drauf um die oder im Kampf um die europäischen Plätze. Und Emery natürlich auch nach wie vor mit einer ganz, ganz einer heißen Hand im Kampf um die Champions League. Und was auch besonders ist für alle Villa-Fans, Emery hat gerade nach dem Spiel zum ersten Mal öffentlich zugegeben, dass sie eine Chance auf die Champions League haben. Hat das immer so von sich gewiesen, immer so gesagt, das schauen wir mal irgendwann. Und gerade hat er es zum ersten Mal öffentlich zugegeben. Und deswegen, diese beiden Mannschaften trennen jetzt ja auch nur zwei Plätze. Howe und Emery, fantastisch.
Ich würde Postecoglou fast noch mit reinnehmen. Und dann sind wir bei Platz 4, 5 und 6 der Tabelle. Und dann ist das in meinen Augen nicht nur Qualität auf dem Platz, sondern vor allem daneben drei herausragende Trainer, die dann auch verantwortlich sind, warum diese drei Clubs eben vor United, West Ham und Chelsea stehen, wo das vielleicht einfach nicht so gut zusammenpasst zwischen Trainer, Mannschaft, Verein. Im Moment ist das eben bei Villa und Tottenham Newcastle sehr harmonisch, sehr gut. Vielleicht noch ein kurzer Überblick. Villa jetzt auf Platz 4 vor Tottenham, die ein Spiel weniger haben. 3 Punkte vor ist Villa, das Stand jetzt. Newcastle hat sich mit dem Sieg auf Platz 6 geschoben, ist aber punktgleich mit United und 2 Punkte dahinter West Ham. Also ganz klar, der Kampf ist noch offen um Platz 4 und auch um die begehrten Euroleague-Plätze. Das Ganze definitiv noch ein Thema für die nächsten Wochen. Aber Emery sagt, Champions League ist drin und jetzt ist Villa wieder vorne. Und jetzt muss es das Ziel sein. Jetzt muss man es wirklich finalisieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob man die Chance so schnell nochmal bekommt.
Ja, also ich habe ja dann in der vergangenen Folge schon mich so ein bisschen festgelegt auf die Spurs als Vierter am Ende. Ich würde sagen, ich halte mich da jetzt lieber bedeckt, weil das ändert sich anscheinend wirklich jede Woche. Ja. Und trotzdem, Villas 3 Punkte gegen Arsenal, das waren einfach Bonuspunkte. Die hat keiner eingerechnet. Das ist dann immer so schöner, dann diese Bonuspunkte auch mal einzusammeln. Die waren nicht eingeplant. Und schon ist Villa wieder 3 Punkte vor. Wir müssen noch auch trotzdem vielleicht mal ganz kurz festhalten, wie schlecht die Spurs waren. Also wir hatten vergangene oder irgendwann mal, als Villa gegen Spurs 4-0 bekommen hat, da war Villa einfach wahnsinnig schlecht. Genauso schlecht waren es jetzt hier die Spurs. Also das war auch defensiv häufig absolut Harakiri.
Ist einfach Teil dieser Spielphilosophie, wenn du hoch stehst und dann hast du einen schlechten Tag, diesmal personifiziert, Van de Feer in diesen ersten zwei Aktionen, dann gehst du eben früh 2-0 in Rückstand und bist dann auch einfach mal chancenlos, wenn das andere Team wirklich guten Tag hat. Klar, das darf nicht der Anspruch sein von Tottenham, die so ein Spiel an sich dominieren müssten, von der Form her, vom Tabellenplatz her. Aber Tatsache ist, das passiert, das ist Teil dieser Philosophie und ich würde da nicht zu viel in Frage stellen, aber du hast natürlich völlig recht, wenn es dann so läuft, müssen wir auch über Tottenham sprechen, die am Ende chancenlos und verdient auch 4-0 verloren haben.
Ja, und eben jetzt diesen Rückschlag hier erleiden um die Champions-League-Plätze. Aber trotzdem, wie gesagt, da ist noch gar nichts entschieden. Und es wird nach wie vor spannend sein. Das Einzige aus meiner Sicht, was eben heute vielleicht so ein bisschen vorentschieden wurde, ist der Premier-League-Titel. Aber vielleicht werde ich auch noch eines Besseren belehrt. Trotzdem, Pep hat irgendwie einfach immer geliefert die letzten Jahre gegen Ende der Saison. Der hatte einfach keine Formdelle mehr eingebaut, leider, für die Spannung dieser Liga. Aber wir werden es weiter betrachten. Wir gehen zu den Ergebnissen über. Newcastle startet gegen Tottenham diesen Spieltag und gewinnt mit 4-0. Brentford schlägt Sheffield United mit 2-0. Man City, Luton Town 5-1. Nottingham und die Wolves trennen sich mit 2-2. Burnley und Brighton trennen sich ebenfalls Remis 1-1. Bournemouth und Man United trennen sich auch unentschieden, 2-2. Da können wir dann noch ganz kurz drauf schauen. Iraola ist der Trainer des letzten Monats geworden und jetzt hier gegen Erik ten Hag angetreten. Und ich würde sagen, zum Beispiel die Schussstatistik zeigt so eine leichte Deklassierung erneut. Ne? Also 20-8 Schüsse, United mit einem riesigen Glück, diesen für mich wahnsinnig billigen Handelfmeter zu bekommen. Dann sagen direkt immer viele Leute Korruption und das ist viel zu offensichtlich mittlerweile. Ich weiß nicht ganz, was ich dann darauf irgendwie antworten soll, weil wenn du dir dann solche Szenen anschaust, wie diesen Handelfmeter hier, da kriegst du dann einfach auch ein paar Fragezeichen häufig mal im Kopf.
Also für mich ist diese ganze United-Saison ein absolutes Durcheinander. Also über Ten Hag haben wir x-mal gesprochen. Du kriegst einfach keine Konstanz rein. Und wenn dann eben Gegner mal taktisch gut organisiert ist, wie Bournemouth es war, dann tun sie sich unendlich schwierig, obwohl sie ja jetzt eigentlich in nahezu Bestbesetzung sind. Manu, Casemiro, das Sechser-Duo steht, vorne sind alle fit. Eigentlich müsste es reichen, aber es tut es einfach nicht. Und ich finde, ein Zeichen dafür, dass auch Ten Hag so ein bisschen die Antworten ausgehen, ist sein Interview, wo er Garnacho ja während der Partie zur Halbzeit runternimmt und ihn dann hinterher so ein bisschen vor den Bus wirft, ihn öffentlich kritisiert. Gab dann auch eine kleine Twitter-Geschichte, also mittlerweile ja X, wo Mark Goldbridge schreibt, englischer, ich glaube, YouTuber und Podcaster, über die Premier League auch sehr zu empfehlen, der eben auch sagt, ey, das kann nicht sein, dass wir unseren 19-Jährigen, der diese Saison einer der wenigen Konstanten und Lichtblicke unseres Kaders ist, den dann im Interview vor den Bus schmeißen, das kann nicht sein. Und genau dieser Tweet wurde dann auch von Garnacho selber geliked. Also das natürlich noch rausgekommen. Ungut. Wäre ja nicht United, wenn genau bei so einer unschönen Spiel nicht noch so eine Geschichte nebenher dazukommt. Also Tatsache ist, das Ganze wirkt einfach nicht rund. Und ich bleib dabei, für mich Ten Hag nicht wirklich zukunftsfähig. Ich glaube, da ist so viel intern kaputt gegangen. Ich glaube nicht, dass du ihn wirklich halten kannst.
Ja, also dann gab es nachher auch noch eine spannende Szene mit Ten Hag auf der Pressekonferenz. Habe ich mir nachher auch noch mal ganz angeschaut, weil er ist dann offensichtlich rausgestürmt quasi bei der Frage, was er denn jetzt gerade dazu sagt, ob es Uniteds schlechteste Saison in vielen, vielen Jahrzehnten werden könnte, wenn sie irgendwie nur Siebter werden oder darunter fallen. Und da hat er eben gesagt, diese Frage beantworte ich nicht und ist gegangen. Trotzdem muss man jetzt zu Fairness halber auch dazu sagen, vorher wurde angeteased, letzte Frage jetzt, und das war dann quasi schon die Frage danach, um da auch so jetzt ein bisschen mal das Feuer rauszunehmen. Aber es sah halt in diesem Mini-Ausschnitt ein bisschen unglücklich aus. Aber die Zeiten werden auf jeden Fall nicht ruhiger bei United. Und ob Ten Hag der Mann für die neue Saison ist, das weiß auch wirklich keiner. Ich denke, diese Partie war auf jeden Fall keine gute Bewerbung. Crystal Palace schlägt Liverpool mit 1-0. Fulham schlägt West Ham auswärts mit 2-0. Aston Villa triumphiert im Emirates gegen den FC Arsenal mit 2-0 und schlägt sie zum zweiten Mal in dieser Premier League-Saison, die einzige Mannschaft, die das schafft. Und morgen dann zum Abschluss noch der FC Chelsea gegen Everton. Und ich bitte einmal an diesem Spieltag, deinen Spieler des Spieltags zu wählen. Das war gar nicht einfach.
Ich habe mich gerade versucht, noch zu verrenken und bei wem anders zu landen, aber ich krieg's nicht hin. Ich muss mal wieder Isak, unseren Lieblingsschweden, aus der Premier League hören. Er ist einfach für mich so unfassbar herausgestochen und ich möchte ihn deswegen nochmal mit reinnehmen, was der gemacht hat, wie flüssig das ist, wie viel Spaß es einfach macht, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Ich finde, ein Faktor, der sehr häufig unter den Tisch fällt, aber das ist einfach einer, der durch seine Bewegungen, durch seine Abschlüsse und Dribblings so viel Laune macht, im Stadion ihn live zu sehen, was er dem Team gibt, wenn er fit ist. Das ist immer das große Aber bei ihm bisher in der Karriere. Ist das für mich einer der spannendsten Spieler, die wir vorne sehen. Und gerade mit Gordon zusammen, wenn die harmonieren, wenn die kontern können, gibt es einfach wenig Besseres. Und deswegen Isak auch diese Woche wieder bei uns in dieser Kategorie vertreten und mein Spieler des Spieltags.
Er trifft hier doppelt und war auch vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, mein Spieler des Spieltags. Aber auf jeden Fall sehr verdient, gerade in der Form, in der er ist. Ich wollte eigentlich Ollie Watkins nehmen, aber ich habe gerade noch ein Zitat gefunden von Emiliano Martinez, der meinte, dass Ollie Watkins sein Premier League-Spieler der Saison ist. Deswegen muss ich jetzt diese Worte des großen Emmys nicht mehr wiederholen. Ich gehe nämlich einfach mal mit Juri Thielemans. Für mich ein überragendes Spiel gemacht in der Schaltzentrale von Villa. ist ja gar nicht mehr seine bevorzugte Position, aber weil jetzt eben Kamara und Luis beide ausfallen, musste er das eben mit McGinn heute spielen für Villa gegen Arsenal. Hat das unfassbar gemacht, Juri Thielemans, so ballsicher, zweikampfstark und einfach ein sehr kühler Kopf. Deswegen der Belgier zum ersten Mal bei uns in dieser Kategorie vertreten. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche, was uns angeht. Das hat wirklich, glaube ich, keiner kommen gesehen, diesen Spieltag. Vielleicht schon die Vorentscheidung im Titelkampf. Auch wieder ganz spannende Partien dabei gewesen. Wir hoffen, wir haben das zu eurer Zufriedenheit besprochen. Folgt uns gerne auf Spotify. Macht die Glocke an, um keine Folge mehr zu verpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. PayPal, der Link, den gibt es in der Folgenbeschreibung, um uns finanziell zu unterstützen und dazu beizutragen, dass der Podcast hier weiterhin besteht. Und ansonsten gibt es uns auch bei X und bei Instagram, also alles wie immer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.